Herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria, sagte Ihnen Marion Kuhl. Unser Thema heute: Merkmale des Glaubens. Zu Gast bei uns Dr. Veronika Ruf vom Institut für Neuevangelisierung aus Augsburg. Vom 11. Oktober 2012 bis zum Christkönigssonntag am 24. November 2013 feiert die Kirche ein Jahr des Glaubens. Wir sind also mittendrin. Anlass dazu ist der 50. Jahrestag der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils und das 20-jährige Jubiläum der Veröffentlichung des Katechismus der katholischen Kirche. Der emeritierte Papst Benedikt drückt in seinem dazugehörigen Schreiben Porta Fidei, Tür des Glaubens, seinen Wunsch aus, dass wir in diesem Jahr alle den Weg des Glaubens, die Freude der Begegnung mit Christus wiederentdecken. Deswegen beschäftigen wir uns heute einmal intensiv mit dem Glauben. Unser Thema, wie gesagt, Merkmale des Glaubens. Aus dem Institut für Neuevangelisierung in Augsburg ist bei uns die Referentin Dr. Veronika Ruf zu Gast. Grüß Gott, Frau Dr. Ruf.
Grüß Gott, Frau Kohl. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Schön, dass Sie nach Balderschwang gekommen sind in diesem Jahr. Im Bistum Augsburg gibt es seit dem 1. Mai 2012 ein Institut für Neuevangelisierung. Was ist das denn für ein Institut?
Ja, das Institut wurde eingerichtet auf Wunsch des Bischofs von Augsburg, Dr. Konrad Starsa, und es steht unter der Leitung von Weihbischof Florian Wörner. Und es hat sich zum Ziel gesetzt, das Evangelium neu zu den Menschen von heute zu bringen. Also Menschen wieder mit Gott vertraut zu machen, sie zu einem frohen und befreienden Glauben zu führen und Menschen zu befähigen, den Glauben weiterzugeben. Und dazu bietet sich natürlich das Jahr des Glaubens ganz besonders an. Wir können das natürlich auch nicht allein mit unseren drei Fachbereichen, die wir haben, also Gemeindepastoral, Gemeindekatechese und der Fachbereich Neuevangelisierung. Wir sind nur eine Handvoll von Referenten. Das heißt, es sind alle eigentlich aufgerufen, den Glauben weiterzubringen, wie es Papst Franziskus neulich in der Audienz gesagt hat. Evangelisierung ist die Sendung der Kirche, nicht nur einiger Menschen, sondern meine, deine, unsere Sendung. Jeder muss Evangelisierer sein, vor allem mit dem Leben, so Papst Franziskus. Ja, und so wollen wir vom Institut aus Menschen motivieren und befähigen, den Glauben weiterzugeben durch Glaubenskurse, ja, durch Glaubenstage. Und gerade wir jetzt im Fachbereich Neuevangelisierung denken auch Gemeindemission an oder wollen auch so einen Missionskurs anbieten, wo Menschen einfach auch lernen können, wie man das macht, in einer Gemeinde missionarisch tätig zu sein.
Wie sind Sie selber persönlich denn zum Glauben gekommen?
Ja, ich bin eigentlich so in den Glauben in meiner Familie hineingewachsen. Ich kann mich noch erinnern, mit 14 Jahren war ein ganz markantes Ereignis für mich. Da bin ich zum TC-Treffen nach Rom gefahren und war sehr beeindruckt von dieser Stadt und von den Menschen, von der Gebetsatmosphäre dort bei diesem TC-Treffen. Dann bin ich von der 11. bis zur 13. Klasse auch in einem Gebetskreis gewesen, in einem Jugendgebetskreis. Interessanterweise waren sehr viele von meiner Klasse dort in diesem Gebetskreis. Ja, und das hat mich dann dazu geführt, nach dem Abitur eine katholische Bibelschule zu besuchen in Kanada, wo wir dann so grundlegende Dinge über den Glauben auch gelernt haben. Das war für mich die Grundlage, Theologie zu studieren. Und anschließend an diese Bibelschule waren wir auch 6 Wochen unterwegs auf Evangelisationstour, wenn man das so nennen will, in die Gemeinden von Kanada, also in dem mittleren Westen waren wir da unterwegs. Und ich finde es jetzt bezeichnend, dass ich heute als Referentin für Neuevangelisierung arbeiten darf, wo es eben auch darum geht, den Glauben in den Gemeinden zu verlebendigen.
Sie selber haben auch in Rom studiert, also im Herzen der Kirche sozusagen vor Ort. Da sind Sie ja sicher auch geprägt worden. Oder wie war das für Sie?
Ja, natürlich. Also Rom so diesen Glauben der Weltkirche da zu erleben, das war schon was ganz Besonderes, muss ich sagen. Also auf den Straßen und Plätzen, aber vom Petersplatz natürlich ganz besonders, so zusammen zu sein mit so vielen Menschen, die einen lebendigen Glauben haben, von aller Welt her kommend. Und also das hat mich ganz besonders geprägt. Also ich habe auch im Fachbereich Spiritualität promoviert. Und da zu sehen, wie Menschen diesen Glauben leben weltweit, das war für mich was ganz Besonderes.
Über was für ein Thema haben Sie dann geschrieben bei der Doktorarbeit?
Ja, ich habe über den Heiligen Geist promoviert. Und zwar im Prozess der Bekehrung. Wie bringt der Heilige Geist Menschen in eine lebendige Gottesbeziehung? Und habe auch verschiedene Geschichten untersucht, von Paulus bis Edith Stein, wie der Heilige Geist es bewerkstelligt sozusagen in Menschen, dass sie diesen Gott als lebendiges Gegenüber erfahren und in eine lebenslange Beziehung mit ihm eintreten.
Also unser Thema heute eigentlich, Merkmale des Glaubens, das ist der Titel, aber eben es geht genau darum, wie kommt man zum Glauben, wie lebt man ihn, dass es nichts Fertiges ist, sondern ein Prozess in der, ja, und eine Beziehung vor allem. Mehr darüber werden wir jetzt in Ihrem Vortrag erfahren. Freuen uns, dass Sie dazu bei uns sind und Ihnen jetzt das Wort.
Dankeschön. Ja, wenn wir von unserem Glauben Zeugnis geben wollen, dann müssen wir ihn kennen. Ich möchte mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einige Merkmale oder Eigenschaften des Glaubens anschauen. Nur das, was man kennt, kann man nämlich auch weitergeben. Es geht also um die Frage, was und wie ist der Glaube? Wie ist der Glaube beschaffen? Welche Merkmale hat er? Ich beginne mit einem Zitat von Papst Benedikt. Der sagte, was glauben wir denn da eigentlich? Was ist das überhaupt Glaube? Kann es das eigentlich noch geben in der modernen Welt? Wenn man die großen Summen der Theologie ansieht, die im Mittelalter geschrieben wurden, oder an die Menge der Bücher denkt, die jeden Tag für und gegen den Glauben verfasst werden, möchte man wohl verzagen und denken, das sei alles zu kompliziert. Vor lauter Bäumen sieht man am Ende den Wald nicht mehr. Soweit Papst Benedikt. Und das sagt ein Papst. Vor lauter Bäumen sieht man am Ende den Wald nicht mehr. Und dann kommt Papst Benedikt zu dem Schluss, der Glaube ist einfach. Dieser Satz aus seiner Predigt bei der Eucharistiefeier in Regensburg 2006 hat sich bei vielen Menschen eingeprägt. So sehr, dass sich eine Ordensschwester noch vor ein paar Wochen bei mir, mit ihr habe ich gesprochen und sie hat mir dann gesagt, ja, diesen Satz hat Papst Benedikt doch damals bei seinem Bayernbesuch gesagt. Das ist jetzt ja nun schon eine Weile her. Aber das ist bei den Menschen eingesickert und hängen geblieben. Der Glaube ist einfach. Das will ich unter den vielen Merkmalen des Glaubens, die man hier nennen könnte, mal als erstes nennen. Zunächst will ich aber dem Zitat von Papst Benedikt noch ein Zitat von Papst Johannes Paul II. Entgegenstellen. Der fragte, ist es schwer, in einer solchen Welt zu glauben? In der Tat, es ist schwer. Das darf man nicht verschweigen. Es ist schwer, aber mit der Gnade Gottes ist es möglich. Was nun? Ist es einfach oder ist es schwer zu glauben? Also ich will hier nicht einen Papst gegen den anderen ausspielen. In der heutigen Zeit mit ihren vielen Möglichkeiten der Lebensgestaltung ist es tatsächlich nicht immer leicht, den Glauben zu bewahren. Und wer in der Glaubensweitergabe steht, der weiß, wie mühsam es sein kann, Menschen für den Glauben zu gewinnen. Man muss den Satz der Glaube ist einfach, also richtig verstehen. Er heißt zunächst, der Glaube überfordert mich nicht. Er ist kein kompliziertes Gedankengebäude für Intellektuelle. Der Glaube ist für alle, auch, ja gerade für die einfachen Leute. Wie sagt Jesus zu seinem Vater? Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast, in Matthäus 11. Den Einfachen also hat er es zeigen wollen, denen, die mit dem Herzen sehen können. Blaise Pascal, dieser französische Philosoph, sagte einmal, wir erkennen die Wahrheit nicht allein mit der Vernunft, sondern auch mit dem Herzen. Der Glaube ist einfach, weil er ein Geschenk ist, das Gott jedem und jeder machen will, der oder die sich ihm öffnet. Gott schenkt jedem die Gnade, die er braucht, um zu ihm zu gelangen. Die Initiative geht dabei von Gott aus. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, heißt es im Johannesevangelium. Gott kommt auf uns zu in den Situationen unseres Lebens. Wir brauchen auf seinen Anruf nur zu antworten. Wir müssen den Glauben nicht selber produzieren. Es bedarf keiner komplizierten geistigen Akrobatik. Der Glaube ist kein komplexes, undurchschaubares Konstrukt. Um glauben zu können, braucht es kein Theologiestudium. Natürlich müssen wir uns um den Glauben auch mühen. Und natürlich gibt es auch Glaubensschwierigkeiten. Sie gehören dazu. Doch Jesu Wort an den Synagogenvorsteher Jairus fordert auch uns heraus. Sei ohne Furcht, glaube nur, sagt er ihm im Lukasevangelium Kapitel 8. Die Grundbedingung für den Glauben ist, sich dem Wort Jesu anzuvertrauen, offen zu sein, sich von ihm beschenken zu lassen. Sich beschenken lassen können, das hat mit Kleinsein zu tun, mit Annehmen, was kommt, das Herz sprechen lassen. Und das können jene besser, die sich selbst bedürftig vorkommen, die wissen, dass sie es alleine nicht schaffen. Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. So sagt es Jesus in Matthäus 18. Kinder lassen sich gern beschenken. Umkehren, wie die Kinder werden, heißt, Gott auf sich zukommen zu lassen. Alles von ihm zu erwarten und ihm beim Wort zu nehmen. Kein Abwägen und Bedenken, ein Hin oder Her. Nein, einfach den Sprung wagen und sich auf ihn einlassen. Seinen Willen an sich geschehen lassen. Kommen wir nun zum zweiten Merkmal des Glaubens. Der Glaube ist Beziehung. Das Herzstück des Glaubens, nämlich, ist die Beziehung zu Gott. Das lateinische Credere, Glauben, kommt von Cordare, also das Herz geben. Und nur einem lebendigen Gegenüber, einer Person, kann man das Herz geben. Nur einer Person kann man sich anvertrauen. An Gott zu glauben heißt, sich Gott zu überlassen. Woran wir glauben, ist wichtig, aber noch wichtiger ist, wem wir glauben, so Papst Benedikt. Die vielen Stellen in den Evangelien, die vom Glauben sprechen, das sind die allermeisten im Zusammenhang mit einer Begegnung Jesu mit konkreten Menschen, oft mit Einzelnen. Da ist zum Beispiel die Frau am Jakobsbrunnen oder der Synagogenvorsteher Jairus, der Zöllner Zachäus, der blinde Bartimäus, Nikodemus. So viele werden mit Namen genannt. Sind lauter einzelne Leute. Und immer spielt sich da eine Begegnung ab zwischen Menschen, die sich Jesus öffnen und die sich ihm vertrauensvoll zuwenden. Jesus Christus begegnet zu sein, von ihm Heilung und Heil zu erfahren, von ihm entflammt und begeistert zu sein. Daraus wird dann in vielen Fällen auch eine dauerhafte Beziehung mit ihm. Also wenn wir an die Apostel denken, die übrigens auch alle einzeln mit Namen genannt werden. Oder Martha, Maria und Lazarus, mit denen Jesus freundschaftlich verbunden sind. Viele andere Frauen werden auch genannt, die ihm nachfolgen. Oder da sind dann die 72 andere Jünger, die genannt werden, die Jesus nachfolgen, die er aussendet. Also Menschen, die ihr Leben an ihn hängen, die ihm blind vertrauen, auch in auswegslosen Situationen. Wie gerade Martha, als ihr Bruder Lazarus gestorben war. Da heißt es von ihr, sie antwortete Jesus, ja Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. So in Johannes 11. Glaube ist keine punktuelle Sache, sondern wird zu einer Lebenseinstellung, zu einem Lebensstil. Das ganze Leben wird davon geprägt. Der Glaube ist das Kriterium, das über die Art und Weise entscheidet, wie jemand sein Leben führt und es zu Ende bringen will. Glauben bedeutet, so noch ein Zitat von Papst Benedikt, Glauben bedeutet, sich Gott zu überlassen, unser Los ihm anzuvertrauen. Glauben bedeutet im Heiligen Geist eine sehr persönliche Bindung zu unserem Schöpfer und Erlöser aufzubauen und dafür zu sorgen, dass diese Bindung die Grundlage des ganzen Lebens ist. Soweit Benedikt. Glaube ist ein personaler Vertrauensakt. Er ist ein zuversichtliches sich anvertrauen an ein Du. Glaube heißt zuallererst, ich glaube dir, nicht ich glaube das und das und das halt auch noch. Glaube heißt, ich glaube an dich und nicht ich glaube etwas. Glaube heißt zunächst, sich geliebt wissen von einem Du. Viele tun sich allerdings nicht leicht mit solch einer persönlichen Gottesbeziehung, mit Gott auf Du und Du zu sein. Gott liegt ja nicht einfach so auf der Hand. Wir sehen ihn ja nicht, wie wir einen Menschen neben uns sehen. Und jede Erfahrung, die wir mit ihm machen, ist irgendwie bruchstückhaft. Gott bleibt ja immer der ganz andere. Er bleibt ein Geheimnis. Er ist letztlich immer unbegreiflich. Und gerade da wird auch der Glaube herausgefordert. Trotzdem zu glauben, dass Gott da ist und es gut mit uns meint, ist nicht immer einfach. Und eine andere Herausforderung ist, wenn man diese Beziehung gefunden hat, dass man sie auch aufrechterhält. Eine Beziehung muss genährt werden, sie braucht Pflege, sonst verkümmert sie. Beziehungspflege mit Gott kann vielfältig geschehen. Im Empfang der Sakramente, in der Teilnahme am Gottesdienst, in Werken der Nächstenliebe, die ich um der Liebe Gottes willen tue, in der Gemeinschaft mit anderen Christen, die uns zu Gott führt. In erster Linie jedoch ist das Gebet, was meinem Glauben Nahrung gibt. Im Gebet wird diese Beziehung zu Gott lebendig gehalten. Beten heißt auf Gott hören und mit ihm auf Du und Du sprechen. Wie bei Gott und Mose. X-mal heißt es im Buch Exodus, Gott redete mit Mose. Oder dann diese sehr markante Stelle in Exodus 33, der Herr und Mose redeten miteinander Auge in Auge, wie Menschen miteinander reden. Der Glaube schenkt eine tiefe Vertrautheit mit Gott, die sich im vertraulichen Gespräch, im Beten äußert. Die selige Mutter Teresa sagte einmal zu ihren Schwestern, Du sollst wenigstens eine halbe Stunde am Morgen und eine Stunde am Abend im Gebet verbringen. Du kannst beten, während du arbeitest. Die Arbeit hält das Gebet nicht auf und das Gebet nicht die Arbeit. Es bedarf nur einer kleinen Erhebung des Herzens zu ihm. Ich liebe dich, Gott, ich vertraue auf dich. Ich glaube an dich. Ich brauche dich jetzt. So die selige Mutter Teresa. Es gibt einen alten katholischen Grundsatz, der heißt, wenn ich es auf Latein zitieren darf, lex orandi, lex credendi. So wie ich bete, so glaube ich. Also Gebet und Glauben hängen eng miteinander zusammen. Das Gebet, der Glaube, beides muss ein Leben lang eingeübt werden. Sonst trägt es nicht in Extremsituationen. Gebet erst am Ende des Lebens einzuüben, ist zu spät. Es gibt zwar außerordentliche Momente der Gnade, die Gott auch in diesem Moment noch schenken kann, aber ich würde mich nicht darauf verlassen. Die Zeit, den Glauben durch das Gebet zu nähren, ist während des Lebens, nicht das Ende. Die Verbundenheit mit Gott kann dann am Ende des Lebens ausdrücklich zum Vorschein kommen, aber sie muss sich im Leben bewährt haben. Soweit zu diesem Merkmal, der Glaube ist Beziehung. Schauen wir uns noch ein drittes Merkmal des Glaubens an. Der Glaube hat einen bestimmten Inhalt. Der christliche Glaube ist festgelegt. Er ist nicht schwammig oder nebulös. Er hat bestimmte Inhalte, bestimmte Fakten, die ich kennen muss. Der Hebräerbrief definiert den Glauben so: Glaube aber ist feststehen in dem, was man erhofft, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Die Inhalte des Glaubens sind das, was Gott von sich gezeigt hat. Also der theologische Begriff dafür ist Offenbarung. Und was uns über die Kirche vermittelt wird. Ein Beispiel. Je besser ich eine Person kenne, desto bedeutsamer sind ihre Worte, ihr Tun, ihre Eigenschaften für mich. Kurz, das, was sie mir über sich zeigt. Wenn ich diese Person gar liebe, dann hat jedes scheinbar unwichtige Detail eine große Bedeutung. Dann will ich so viel wie möglich über diese Person wissen. Auf Gott übertragen heißt das. Durch die persönliche Beziehung zu ihm gewinnen Glaubensinhalte eine besondere Qualität. Dazu müssen wir aber nicht gleich Theologie studieren, aber wir sollten uns dennoch die Haltung eines Theologen zu eigen machen, so wie sie Papst Benedikt in Anlehnung an den heiligen Bonaventura beschreibt, nämlich: Wer liebt, will den Geliebten immer besser und immer mehr kennen. Die wahre Theologie setzt nicht die von Hochmut motivierte Vernunft und deren Forschung ein, sondern sie ist bestimmt von der Liebe zu dem, dem sie ihre Zustimmung gegeben hat. Und sie will den Geliebten besser kennen. Das ist die grundlegende Absicht der Theologie. Soweit Papst Benedikt. Wenn ich Gott vertraue, ja, wenn ich ihn liebe, dann will ich ihn immer besser kennenlernen. Das heißt, dann werde ich mich auch mit der Lehre von Gott, das ist eigentlich die Übersetzung von Theologie, die Lehre von Gott, werde ich mich mit dieser Lehre von Gott beschäftigen. Dann will ich etwas über ihn wissen. Ich werde mich also auch mit Glaubenswahrheiten auseinandersetzen. Der Glaube klammert den Verstand ja nicht aus. Beide haben ihren Ursprung in Gott. Glaube ist in dem Sinn auch objektiv, das heißt, er muss sich einer Überprüfung unterziehen lassen können. Er muss einsichtig sein. Er darf nicht wieder vernünftig sein. Glaubenswissen ist also unerlässlich. Sonst bleibt der Glaube ein diffuses Gefühl. Er wäre jeder beliebigen Neigung und Interpretation des Einzelnen unterworfen. Für Thomas von Aquin braucht es zum Glauben die Zustimmung des Verstandes und des Willens. Es kommt also nicht auf das Gefühl an. Das ist schön, wenn das dazukommt und so eine geistliche Erfahrung, ein schönes Gefühl auch zu haben, das kann den Glauben wecken und stützen. Aber ein Glaube, der allein auf Gefühle gebaut ist, trägt nicht sehr weit. Es braucht auch Verstand und Wille dazu. Zudem braucht der Glaube ein festes Bekenntnis. Deshalb haben wir auch das Glaubensbekenntnis. Dort ist kurz und knapp zusammengefasst, was wir an Glaubensinhalten haben. Der Glaube an den dreifaltigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Glaube an die Kirche, die Auferstehung der Toten, das ewige Leben. Der Glaube hat einen bestimmten Inhalt, bedeutet, dass ich als Christ zum Beispiel nicht an die Reinkarnation glauben kann, sondern nur an die Auferstehung der Toten. Wir werden auferstehen, weil Christus von den Toten auferstanden ist. Und seine Auferstehung war einmalig und sie geschah mit Leib und mit Seele. Und weil er so auferstanden ist, werden auch wir so auferstehen. Das ist uns verheißen. Wir glauben also nicht an eine Seelenwanderung oder ständige Wiederkehr in den ewig gleichen Lebenskreislauf. Ja, und so könnte ich viele Beispiele anführen dafür, dass wir unsere Glaubensinhalte auch kennen müssen. Die Kirche legt uns den Glauben in seiner Gesamtheit vor. Das Glaubensbekenntnis ist ja nur eine Zusammenfassung davon. Die Kirche bewahrt den Glauben und gibt ihn weiter. Freilich tut man sich wohl mit dem einen oder anderen Glaubensartikel auch mal schwer. Manche Glaubenssätze liegen einem näher, manche ferner. Doch wächst die Fähigkeit, Glaubensinhalte anzunehmen, mit dem Maß, wie die Christusbeziehung wächst. Wie ich vorher schon mit dem Zitat von Benedikt angedeutet habe, den Geliebten besser kennenlernen, kann ich, wenn ich mich mit seiner Lehre und mit der Lehre über ihn beschäftige. Papst Franziskus macht es dann konkret für uns. Er hat neulich in einer Audienz gesagt, in diesem Jahr des Glaubens wollen wir uns fragen, ob wir irgendeinen konkreten Schritt getan haben, um Christus und die Glaubenswahrheiten besser kennenzulernen. Indem wir die Heilige Schrift lesen und betrachten, den Katechismus studieren, regelmäßig die Sakramente empfangen. Und gleichzeitig wollen wir uns jedoch fragen, welche Schritte wir tun, damit der Glaube unserem ganzen Dasein Orientierung gebe. Christ ist man nicht auf Zeit, nur in einigen Augenblicken, unter einigen Umständen, bei einigen Entscheidungen. So kann man nicht Christ sein. Christ ist man in jedem Augenblick ganz. Soweit Papst Franziskus.
Merkmale des Glaubens, das ist heute unser Thema in der Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria. Bei uns zu Gast ist die Referentin aus dem Institut für Neuevangelisierung in Augsburg, Dr. Veronika Ruf. Nachdem wir jetzt einige Merkmale betrachtet haben, geht es weiter im Vortrag.
Aus dem, was ich gerade gesagt habe, ergibt sich ein weiteres Merkmal, nämlich der christliche Glaube ist kirchlich. Wir machen uns den Glauben nicht selbst. Wir haben ihn nicht aus uns heraus. Es ist der Glaube der Kirche. Durch die Kirche haben wir den Glauben und die Taufe und dadurch die Zugehörigkeit zu ihr. Beim Glaubensbekenntnis wird es uns ganz deutlich, dass es der Glaube der Kirche ist. Wir sprechen nämlich beim großen Glaubensbekenntnis, wir glauben, also in Gemeinschaft. Die Kirche ist, wie uns das Zweite Vatikanische Konzil lehrt, Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit. Das will sagen, durch die Kirche kommen wir zu Gott und werden zu einer Gemeinschaft in Einheit zusammengefügt. Aber etliche haben mit dem Glauben an Gott weniger ein Problem als mit der Kirche. Und es ist in der Tat manchmal nicht leicht, sich mit den Gegebenheiten der irdischen Kirche auseinanderzusetzen. Man reibt sich aneinander. Hier möchte ich ein längeres Zitat anfügen von Papst Franziskus, das er bei der Generalaudienz gesagt hat am 29. Mai 2013. Und zwar sagt er da, auch heute noch sagen einige, Christus ja, die Kirche nein. Aber eben gerade die Kirche ist es, die uns Christus bringt und zu Gott bringt. Die Kirche ist die große Familie der Kinder Gottes. Gewiss hat sie auch menschliche Aspekte. Bei jenen, aus denen sie sich zusammensetzt, Hirten und Gläubigen, gibt es Fehler, Unvollkommenheiten, Sünden. Auch der Papst hat sie, und zwar viele. Aber das Schöne ist, wenn wir merken, dass wir Sünder sind, finden wir die Barmherzigkeit Gottes, der immer vergibt. Wir wollen uns heute fragen, wie sehr liebe ich die Kirche? Bete ich für sie? Fühle ich mich als Teil der Familie der Kirche? Was tue ich, damit sie eine Gemeinschaft ist, in der jeder sich angenommen und verstanden fühlt, die Barmherzigkeit und die Liebe Gottes spürt, die das Leben erneuert? Der Glaube ist ein Geschenk und ein Akt, der uns persönlich betrifft. Aber Gott ruft uns auf, unseren Glauben gemeinsam zu leben, als Familie, als Kirche. Bitten wir den Herrn, ganz besonders jetzt im Jahr des Glaubens, dass unsere Gemeinschaften, die ganze Kirche, immer mehr wahre Familien sein mögen, die Leben und die Wärme Gottes bringen. Soweit dieses Zitat von Papst Franziskus. Der Herr wirkt durch die Kirche, so gebrochen sie auch an manchen Stellen sein mag. In der Kirche wird der Glaube an Gott verkündet und weitergetragen. Wir brauchen die große Gemeinschaft der Kirche. Sie ist wesentlich für den Glauben. Und hier sind wir schon bei einem weiteren Merkmal, das jetzt gerade angeklungen ist, das zum Glauben gehört, die Gemeinschaft. Der Glaube braucht Gemeinschaft. Niemand glaubt für sich allein. Wir brauchen einander, um uns gegenseitig zu stützen und zu tragen. Wenn der Glaube mit anderen geteilt wird, wird er gestärkt und bekommt Nahrung. Es fällt leichter zu glauben, wenn andere um mich herum dasselbe glauben. Gemeinsam, geistlich sozusagen, auf dem gleichen Schiff unterwegs zu sein, das bringt eine Verbundenheit, die Freude und Energie freisetzt. Zwar bewährt sich der Glaube und fasst tiefere Wurzeln, wenn jemand den Mut aufbringt, auch allein seine Glaubensüberzeugung vor anderen zu vertreten, wenn er oder sie genau weiß, dass er oder sie auf Ablehnung stößt. Man kann schwerlich gegen alle anderen anglauben. Auf Dauer hält das niemand durch. Glaube braucht also Gemeinschaft. Daher ist es wichtig, sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun. Und wenn es auch nur zwei sind, die dasselbe glauben und eine kleine Gemeinschaft bilden, zum Beispiel in einem Bibelkreis, in einem Gebetskreis, in einem Glaubensgesprächskreis. Dort kann der Einzelne aufgefangen und getragen werden. In Gemeinschaft im Glauben unterwegs zu sein, kann eine große Hilfe sein. In unserer Zeit ist es daher wichtig, dass wir die Kirche als Glaubensgemeinschaft darstellen, dass wir sie erlebbar machen. Durch gemeinschaftliches Beten, aber auch durch gemeinschaftliches Handeln, durch eine Haltung der Gemeinschaft. Ein weiteres Merkmal des Glaubens, das ich nur ganz kurz ausführen will, das ist der Glaube wirksam in der Liebe. Das versteht sich eigentlich von selbst. Wenn ich Ihnen das Zitat vom Jakobusbrief vorlese, dann wissen Sie genau, was damit gemeint ist. Dort heißt es: Meine Brüder, was nützt es, wenn einer sagt, er habe Glauben, aber es fehlen die Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und ohne das tägliche Brot und einer von euch zu ihnen sagt, geht in Frieden, wärmt und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt das? So ist auch der Glaube für sich allein tot, wenn er nicht Werke vorzuweisen hat. Soweit der Jakobusbrief. Jakobus spricht von den Werken der Nächstenliebe, wofür er ja dieses Beispiel gibt. Ob ich glaube, zeigt sich darin, ob ich liebe. Die Liebe folgt aus dem Glauben. Unsere Worte müssen durch die Taten gedeckt sein. Sonst nimmt uns keiner unseren Glauben ab. Das Maß unserer Liebe ist ein Gradmesser für unseren Glauben. Und dann noch ein siebtes Merkmal: Der Glaube drängt zum Zeugnis. Brannte uns nicht das Herz, sagten die Emmaus-Jünger, als der Herr mit ihnen sprach und ihnen die Schrift erklärte. Und sie eilten zurück nach Jerusalem, um von ihrer Begegnung mit ihm Zeugnis zu geben. Wenn wir der Liebe Gottes begegnet sind, dann drängt es uns, ihn vor den Menschen zu bezeugen, damit auch sie zu Gott kommen. Wer anders als der Heilige Geist ist dieses Feuer, das im Herzen brennt nach so einer Begegnung mit Christus? Feuer ist geradezu eine Eigenschaft des Geistes. Der Heilige Geist entfacht die Liebe zum Herrn. Vom Kirchenvater Origenes stammt der Satz: Wer mir nahe ist, ist dem Feuer nahe. Der Geist Gottes brennt alle Zweifel, allen Kleinglauben weg und erneuert, verwandelt die Herzen und macht sie fähig zum Zeugnis für den Glauben. In einem Wort aus der Bischofssynode zur Neuevangelisierung im letzten Oktober heißt es: Der Glaube muss in uns zur Flamme der Liebe werden, zur Flamme, die wirklich mein Dasein in Brand setzt, zur großen Leidenschaft meines Daseins wird und so auch den Nächsten entflammt. Wenn ich brenne, dann werden auch die anderen durch mich angesteckt. Wir können den Glauben in einem anderen Menschen nicht machen. Was zwischen diesem Menschen und Gott passiert, bleibt ein Geheimnis und ist unverfügbar. Wir können allenfalls auf die Menschen zugehen und Zeugnis geben von dem, was wir mit Gott erlebt haben. Wie die Emmaus-Jünger, als sie in Jerusalem ankamen. Da heißt es von ihnen: Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Ja, und dann bleibt uns eigentlich nur übrig, darauf zu vertrauen, dass das Feuer durch Gottes Gnade überspringt. Die Emmaus-Jünger waren entzündet durch die Begegnung mit dem Herrn. Doch auch sie mussten erst noch ein Stück Weg zurücklegen, zurück nach Jerusalem, bis sie Zeugnis geben konnten. Der Glaube ist nämlich ein Weg, ein Prozess, der Zeit braucht. In uns als auch in den anderen. Bis zu unserem Tod sind wir auf dem Weg, mit Höhen und Tiefen. Da gibt es immer wieder Versuchungen, Anfechtungen und Zweifel, die zu überwinden sind. Keiner ist im Glauben fertig. wenn wir Menschen auf diesem Weg begleiten, ja auch ein Stück führen wollen, dann ist eines unerlässlich, das Gebet. Und dazu nochmal zum Schluss ein Zitat von Papst Franziskus. Er sagt, eine Neuevangelisierung, eine evangelisierende Kirche muss immer beim Gebet beginnen, beim Bitten um das Feuer des Heiligen Geistes, so wie es die Apostel im Abendmahlsaal getan haben. Nur die treue und tiefe Beziehung zu Gott gestattet es, aus der eigenen Verschlossenheit herauszukommen und das Evangelium mit Freimut zu verkündigen. Ohne das Gebet wird unser Handeln leer und hat unsere Verkündigung keine Seele, ist sie nicht vom Geist beseelt. Soweit Franziskus. Unser Zeugnis muss durch das Gebet gestützt sein, ja, aus dem Gebet herausfließen. Fragen wir uns, wie viel beten wir für andere, dass sie den Weg zu Gott finden? Wie lange begleiten wir sie durch unser Gebet? Und geben wir Zeugnis von unserem Glauben durch Wort und Tat? Mit zwei Strophen des Hymnus Veni Creator Spiritus, krumm Heiliger Geist, will ich schließen. Dich sendet Gottes Allmacht aus, im Feuer und im Sturmesbraus. Du öffnest uns den stummen Mund und machst der Welt die Wahrheit kund. Entflamme Sinne und Gemüt, dass Liebe unser Herz durchglüht und unser schwaches Fleisch und Blut in deiner Kraft das Gute tut.
Hier bei Radio Horeb und Radio Maria gibt es heute eine Sendung zum Jahr des Glaubens. Es ging um Merkmale des Glaubens in einem Vortrag von Dr. Veronika Ruf aus dem Institut für Neue Evangelisierung aus Augsburg. Eine erste Anruferin hat sich auch gemeldet, das ist Frau Herges aus Sonthofen. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Ich hätte zwei Fragen. Die erste Frage ist eigentlich eher eine Bitte. Nämlich, ob Sie so lieb wären, nachher nochmal dieses schöne Gebet zum Heiligen Geist vielleicht langsamer nochmal vorzutragen, dass man es eventuell auch mitschreiben kann.
Meinen Sie das von der Pfingstsequenz am Schluss? Das,
genau.
Das ist aus dem Gotteslob?
Okay. Ich glaube genau. 245, wenn mich nicht alles täuscht. Moment.
Oder 41, eins von beiden. Weil okay. Wir haben nämlich am Ende ein Gebet zum Jahr des Glaubens vorbereitet, aber wir schauen. Genau.
Dankeschön.
Und die zweite Frage, Frau Herges?
Das wäre nett von Ihnen, wenn Sie nochmal diesen einen Aspekt, den Sie bereits angesprochen haben, nämlich den Aspekt, warum die Kirche so wichtig ist für den Gläubigen. Gerade weil viele Menschen ja sagen, ich bin mit Gott verbunden, ich habe Gott in mir. Mir reicht es, wenn ich so in der Natur oder auch sonst bete, ohne Kirchenbesuch, ohne Sakramente wahrzunehmen. Vielleicht, wenn Sie dann nochmal drauf eingingen, Sie haben schon den Papst Franziskus zitiert, das wäre lieb. Mhm. Ich nehme alles am Radio entgegen und bedanke mich herzlich für den guten Vortrag. Danke.
Ja, danke fürs Anrufen.
Ja.
Danke, Frau Helgers.
Für Gott.
Ja, der christliche Glaube ist kirchlich. Da tun sich viele Menschen eigentlich auch schwer damit, weil man sich halt konkret auch an kirchlichen Vertretern reibt. Dabei muss man ja auch sagen, wer ist denn Kirche? Wir sind durch Kirche. Mir kommt das Wort von Mutter Teresa in den Sinn, die einmal gefragt wurde, also ich habe das Zitat nur auf Englisch im Kopf, what's wrong with the church? Also was ist an der Kirche, was fehlt der Kirche? Und sie antwortet, you and I, also sie und ich. Das ist das, was der Kirche fehlt, nämlich dass wir wirklich authentische Zeugen sind und alle lassen es mangeln, dass sie die Gemeinschaft erlebbar machen, dass sie den Glauben wirklich bezeugen. Also die Kirche ist einfach aufgebaut aus Sündern. Aber das ist auch das Schöne, dass wir sagen, wir können doch da auch dazugehören und wir brauchen uns doch gegenseitig. Also der Glaube fällt ja nicht einfach nur so vom Himmel, sondern er wird ja weitergegeben durch die Familien hoffentlich noch auch gibt, es gute Familien, die den Glauben an ihre Kinder weitergeben. Also das ist ja die kleinste Zelle von Kirche, Hauskirche. Oder auch im Religionsunterricht, da gibt's ja auch gute Ansätze, wo es wo manche vielleicht dann nur noch klagen und sagen, ja, das müsste doch geschehen und das müsste geschehen. Aber trotzdem, es gibt viele gute Dinge, die geschehen in der Kirche. Und wie gesagt, der Glaube kommt vom Hören, wie Paulus sagt. Und Hören, das tun wir durch die Verkündigung der Kirche. Vielleicht einmal so viel.
Ja, vielen Dank. Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Dr. Desloch aus München. Grüß Gott.
Grüß Gott, ein paar kurze Fragen, zwei genau. Wie ist das operative Vorgehen Ihres Instituts? Zweitens, könnten Sie sich vorstellen, Filialen zu bilden an den Stellen, die Diözese Augsburg früher spirituell gestützt haben? Ich nenne nur die Orte. Otto Beuren, Wessobrunn, Kempten. Fragezeichen.
Ja, Dankeschön für diese zwei Fragen. Ja, also zum operativen Geschäft, wie wir denn vorgehen. Also wir sind ja gerade erst auch im Aufbau begriffen. In einem Jahr konnten wir schon einiges bewerkstelligen. Also wir haben zum Beispiel einen großen Studientag gemacht mit 150 Teilnehmern und planen schon den nächsten Studientag im nächsten Februar, weil es solchen Anklang gefunden hat. Einfach um dieses Anliegen der Neuevangelisierung auch weiterzutragen und um Menschen auch auszubilden. Also wir planen da auch einen Missionskurs zum Beispiel, wo Menschen befähigt werden, sprachfähig werden. Das muss man ja auch trainieren, über seinen Glauben zu reden. Und es sollen ja möglichst viele eingebunden werden, auch wie ich schon am Anfang sagte. Also gerade so dieses Bewusstsein stärken, dass alle dazu aufgerufen sind, den Glauben weiterzugeben. Oder dann sind wir auch im ganzen Bistum unterwegs mit Glaubenstagen oder auch mit Vorträgen zur Neuevangelisierung, um dieses Bewusstsein in die Gemeinden hineinzutragen. Und da ist auch ein großes Interesse dabei. Wir gehen hin, wo immer wir angefragt werden, in Pfarreien oder Pfarrgemeinderäte, Einkehrtage, was immer, Dekanatskonferenzen. Oder auch bei der katholischen Erwachsenenbildung, Frauenfrühstück oder Pfarrhaushälterin und was immer wir schon alles gemacht haben. Sogar Lokalpolitiker wollten mal was über Neuevangelisierung hören. Also da vor Ort zu sein, weil der Glaube wird immer auch von Person zu Person weitergegeben, im Kontakt mit den Menschen. Wir ermutigen zu Glaubensgesprächen. Oder wir ermutigen natürlich auch, sich intensiver mit dem Glauben zu beschäftigen durch Glaubenskurse. Da gibt's ja auch im Bistum Augsburg gute Ansätze mit Wege Erwachsenenglaubens, Alpha-Kurse und was immer es an Glaubenskursen auch gibt. Also da versuchen wir auch Unterstützung zu leisten. Das sind so ein paar Dinge, die mir jetzt gerade dazu einfallen. Ja, Filialen. Das Filialen zu gründen ist natürlich jetzt auch schwierig. Wir sind ja gerade selber jetzt erst im Aufbau. Aber wie ich schon sagte, es geht ja darum, möglichst viele Menschen zu gewinnen vor Ort, dass sie in ihren Gemeinden selber missionarisch tätig werden. Also auch vielleicht mal so eine Ausbildung machen oder sich damit beschäftigen mit Dokumenten und mit Dingen, mit dem Katechismus, wie wir haben ja jetzt gerade dieses Jubiläum auch des Weltkatechismus, dass man da mal reinschaut, den UCAT anschaut, was immer. Es gibt da so viele gute Bücher auch zur Glaubensvertiefung. Also das sind so Dinge, die mir dazu einfallen.
Gut, vielen Dank für den Anruf, Herr Dr. Desloch. Auf Wiederhören. Ja, die Sendezeit läuft uns schon weg. Wir sind ans Ende der Zeit gekommen. Vielen Dank Ihnen, Frau Dr. Ruf, für diesen Vortrag, auch Merkmale des Glaubens. Eine andere Hörerin hat schon angerufen, ob man davon eine Kopie haben kann. Was möglich ist, ist einfach eine CD bei Radio Horeb bestellen. Wenn Sie sich beim CD-Dienst melden von Radio Horeb, rufen Sie einfach an unter der 08323 9675120. Da können Sie gerne CDs von dieser Sendung bestellen. Für diejenigen, die Internetzugang haben, Sie können sich auch selber die Sendung bald herunterladen unter www.horeb.org in unserem Download- und Podcast-Angebot finden Sie auch die Sendereihe Spiritualität. Frau Dr. Ruf hat eben gesagt, Glaube kann man nicht machen. Eine wesentliche Quelle für den Glauben ist das Gebet. Deswegen möchten wir auch diese Sendung mit einem Gebet abschließen, einem Gebet zum Jahr des Glaubens aus der Diözese Augsburg. Das beten wir jetzt zum Abschluss.
Gott, unser Vater, du öffnest uns die Tür des Glaubens und lädst uns ein, auf dich zu vertrauen. Dafür danken wir dir.
Wir danken dir für Jesus Christus, den Urheber und Vollender des Glaubens.
Wir danken dir für den Heiligen Geist, der uns tiefer einführt in die Wahrheit und unseren Glauben stärkt.
Dreieiniger Gott, wir rufen zu dir.
Schau gütig auf die, die uns den Glauben lehren. Lass sie glaubwürdig sein und gib ihnen Worte, die zu Herzen gehen.
Sende aus deinen Geist.
Schau gütig auf die, die uns den Glauben bezeugen. Erhalte ihnen das Feuer des Glaubens und die Begeisterung zum Zeugnis.
Sende aus deinen Geist.
Schau gütig auf die, die müde geworden sind. Erfrische ihren Glauben und lass sie Freude schöpfen aus der Gemeinschaft mit dir.
Sende aus deinen Geist.
Schau gütig auf die, die verunsichert sind. Festige ihren Glauben und lass sie die verändernde Kraft deiner Liebe erfahren.
Sende aus deinen Geist.
Schau gütig auf die, die selbstzufrieden geworden sind. Erneuere ihren Glauben und hilf ihnen, auf deine Stimme zu hören.
Sende aus deinen Geist.
Schau gütig auf die, die mutlos geworden sind. Stärke ihren Glauben und hilf ihnen, sich im Alltag zu dir zu bekennen.
Sende aus deinen Geist.
Schau gütig auf die, die verzweifelt sind. Richte sie auf im Glauben und lass sie deinen Trost erfahren.
Sende aus deinen Geist.
Schau gütig auf die, die ungläubig geworden sind. Belebe ihren Glauben und lass sie entdecken, welche Schätze darin verborgen sind.
Sende aus deinen Geist.
Gott, unser Vater, wir danken dir für das Geschenk der offenen Tür des Glaubens. Du rufst uns, die Schwelle zu überschreiten und einzutreten in die Begegnung mit dir. Wir loben und preisen dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Amen. Damit endet unsere Sendung Spiritualität. Schön, dass Sie mit dabei waren. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.